Dieser Podcast wird dir präsentiert von Maschinenring.
Mein Name ist Sabine Kronberger und mein Herz schlägt für die Landwirtschaft, besonders für die Bäuerinnen unseres Landes. Wie diese Frauen ihr vielfältiges Leben gestalten, Verantwortung übernehmen und landwirtschaftlichen Betrieben ihre Handschrift verleihen, beleuchten wir im Podcast der Bauernzeitung. Dafür öffnen uns die Bäuerinnen Tür und Tor. Wir treten neugierig ein und nehmen dich mit, wenn es heißt Hoftor auf.
Tür und Tor geöffnet hat uns heute
die Stangl Michaela, genannt Michi, aus Paurach. Das ist bei Feldbach im schönen steirischen Vulkanland, gelegen an der Route 66.
Und idyllischer und schöner und kitschiger könnte es nicht sein. Die Steiermark präsentiert sich in frühlingshaft schönem Wetter. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen, liebe Michaela. Und wir finden uns hier umgeben von preisgekrönten Schnäpsen, Destillaten, Likören. Sehr viel Hochprozentiges, wie ich mir sagen habe lassen, bei einer hundertprozentigen Frau. Ja. Du hast diesen Obsthof von deinen Eltern übernommen. Erzähl uns einmal ein bisschen, in welcher landwirtschaftlichen Betrieblichkeit sind wir heute hier? Wie ist dein Betrieb aufgestellt?
Also wie ich ihn übernommen habe, waren wir noch ein Ablieferungsbetrieb. Das heißt, wir haben die Früchte hergestellt und haben sie in die Genossenschaften abgeliefert. Und die haben den Verkauf und die Vermarktung übernommen. Und wie ich zu Hause eingestiegen bin, war mir das zu wenig. Ich wollte den Handel ausschalten. Ich wollte die Vermarktung und die Lagerung und direkt an den Kunden. Ich wollte das alles selber machen und ich wollte es hautnah an den Kunden sein, damit ich weiß, welche Bedürfnisse hat der Kunde, was wünscht sich der Kunde. Und wenn man das selber weiß und vor dem Kunden steht und der das sagen kann, dann kann man auch danach produzieren.
Du bist 46 Jahre jung und betreibst diesen Hof heute mit vereinten Kräften. Sag uns einmal, wer lebt und arbeitet hier?
Also ich lebe mit meinen Kindern und mit meinem Lebensgefährten, mit Andreas hier. Die Kinder sind beide noch in Ausbildung, helfen in ihrer Freizeit und Ferien. Mein Lebensgefährte noch 40 Stunden Bürojob, darf er mir auch helfen, was er auch gern macht. Mein Vater ist noch total involviert, der kommt täglich rauf und hilft mir. Die Mama ist ab Abruf, wenn der Hut brennt, ist sie da und hilft, wo Not an Mann ist. Und seit dieser Woche haben wir einen neuen Mitarbeiter, den wir beim Einschulen sind. Wir müssen uns beide Seiten kennenlernen.
Großer erster Schritt.
Und es ist spannend, es funktioniert bis jetzt gut und wir arbeiten bis jetzt ganz gut zusammen und das passt. Und ich hoffe, dass das so bleibt und wenn es nicht ist, dass man sich das gut ausreden kann. Ich glaube, der Ton macht die Musik und wenn man einfach so mit einem umgeht, wie man selber gern hätte, dass mit einem umgangen wird, dann wird es funktionieren.
Gut. Für diesen Start wünschen wir alles Gute.
Danke.
Ich schaue wieder, was da auf dem Tisch alles steht. Ein Zwetschgenbrand. Da stehen über Marille, über Weichsel, Liköre, Brände. Dein Leben sind diese hochprozentigen Dinge. Wann hat das begonnen bei dir?
Ich habe meine Pflichtschule normal absolviert und dann bin ich 2 Jahre Schlosstein gegangen, das ist eine Haushaltungsschule. Und danach wo geht der Weg hin? Und dann habe ich mir die Schule mit meinem Vater angeschaut in Wetzerwinkel, das ist bei Gleisdorf. Damals hat es die Obstbaufachschule noch gegeben. Und wir haben eine Führung gehabt und haben gesagt, ja, mir gefällt es da. Wir können das sagen, dass ich die Schule weitermache. Ja? Der Vater natürlich voller Stolz und aus dem Häusl gewesen. Ich gehe in diese Richtung und habe die Ausbildung auch gerne gemacht und habe dann dort meinen ersten Praxisbetrieb beim Wilhelm im Buch bei Weiz gehabt und mit der war ja damals die große Destillerie und Kolonnenanlage und das war, habe sehr viel gelernt dort vom Seppi und von der Josefa und war gern dort und dort hat das Feuer zum Brodeln angefangen. Und der Vati hat daheim auch schon eine kleine Kolonnenbrennerei dort in der Zeit angeschafft. Und wir haben uns versucht zu probieren am Anfang, aber learning by doing, wir sind immer besser geworden.
Erklär uns einmal überhaupt diese ganze Brennerei. Für Menschen, die damit nichts am Hut haben, sich nicht auskennen, wie das geht, nur wissen, dass das hochprozentig fruchtig ist und meistens ein bisschen brennt. Wie schaut das aus, was du da machst? Wie, wann, wo verarbeitest du die Früchte? Wie schaut das aus?
Also die perfekte Maische beginnt im Winter beim Baumschnitt. Ich muss einen sehr horglichen, genauen Baumschnitt vollziehen. Vor allem bei den Zwetschgen muss ich sehr ins Quirlholz einschneiden, weil ich will sonnengereifte, möglichst alle gleichzeitig reifende Früchte am Baum haben. Und meine Bäume sind größer als wie für andere Obstbauern, weil ich brauche das Verhältnis von Frucht, Blatt, Holz und Wurzelwerk, das soll bei mir ein größeres sein, weil ich brauche die innere Qualität. Und dann dürfen sie baumreif werden und dann werden sie gepflückt. Und je nachdem, was ich jetzt mache, eine Hirschbirne braucht eine Nachreifung. Die werden in Kisteln gepflückt und reifen bis zu 3 Wochen nach. Je nachdem, ein Zwetschgen muss sofort, wenn der brockt wird, muss der sofort angemischt werden. Okay. Eine Marille, wenn der brockt wird, muss der sofort angemischt werden. Eine Kirsche genauso. Es gibt gewisse Obstarten, wo man eben einfach ein bisschen lagern muss und manche muss man sofort.
Für welche Mengen spricht man da, wenn man jetzt sagt, du hast jetzt Marillenernte gehabt?
Ja, das sind ein paar tausend Kilo. Und die werden zum Teil für den Frischmarkt, weil ich für den Bauernmarkt und für den Abhofverkauf ein bisschen was brauche. Und der Rest wird dann eingemeischt. Und das schwankt halt von Jahr zu Jahr, ne?
Je nachdem, wie sich das bewegt. Wie war 2025?
Also 25 und 24 waren 2 perfekte Obstjahre für mich. Ich wünsche mir und hoffe mir, dass 2026 auch ein perfektes Obstjahr wird, dass wir vom Frost verschont bleiben, dass wir vom Hagel verschont bleiben. Und dann wird es schon machen.
Du selber bist ja in deiner Ausbildung einmal zum ersten eine landwirtschaftliche Facharbeiterin, beziehungsweise hast auch eine Zusatzausbildung gemacht. Verrat uns das.
Ja, ich habe 2013, glaube ich, war das mit dem Elbrand-Sommelier abgeschlossen. Und das war für mich sehr wichtig, zum einen, was ich da in dem Kurs gelernt habe. Der hat über 2 Jahre gedauert und eben danach anschließend immer wieder Weiterbildungen auf der TU Graz, immer wieder Sensorik-Schulungen. Das haben wir sehr wichtig, dass man einfach am Ball bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch alles lernen kann, wenn er nur will und wenn er nur lang genug übt. Wenn du da nicht immer am Ball bist, man verlernt es wieder.
Jetzt sagen wir mal, was muss man denn können oder üben, wenn man sich mit Destillaten beschäftigt und sie herstellt? Also ich bin ja wahrscheinlich die schlechteste Konsumentin, die es da gibt, weil ich das Gefühl habe, das brennt immer alles so furchtbar.
Dann hast du keinen guten Trunken.
Dann habe ich keinen guten Trunken. Ich wusste, dass die Antwort kommt. Wie empfiehlst du denn überhaupt Schnäpse, Destillate zu verkosten oder zu trinken? Worauf achtest du? Worauf darf man achten, wenn man einen trinkt oder zu sich nimmt?
Nicht Zähne putzen. Nach dem Zähneputzen oder nach einem Kaugummi brennt es immer. So gut kann der Schnaps nicht sein. Gut wäre es, wenn entweder das letzte Essen schon länger her ist, was du so süß gefrühstückt hast zum Beispiel, wenn das wenigstens 1,5 Stunden her ist, oder sonst du noch einen deftigen Essen passt sowieso immer, aber dann, wenn der Gaumen einfach sehr neutral ist. Ich sage mal, wenn du Zähneputzt hast, nach 1,5 Stunden, geht's dann schon. Oder du isst irgendwas Bekanntes.
Was ist für dich der perfekte Moment, einen Schnaps zu kredenzen?
Immer.
Immer?
Immer. Edelbrände kann man immer trinken.
Wo ist der Moment bei dir, wo du sagst, dazu gehört er? Oder was du auch Menschen weitergibst?
Ganz gern, wenn der Arbeitstag vollendet ist und ich bin duscht auf der Couch, trinke ich ganz gern eine Fassreifung. Zu Hubert und Staller oder zu anderen Komödien genieße ich gern sowas, ein fassgereiftes.
Jetzt sprechen wir natürlich viel über Alkohol und der ist momentan ja auch in aller Munde. Immer mehr Menschen verzichten auf Alkohol, immer mehr junge Menschen schwören dem Alkohol ab. Wie stehst du zu dem Thema als Produzentin selber und wie schaust du inhaltlich darauf, wenn Menschen mit dir das zum Beispiel diskutieren oder besprechen oder wenn du die Veränderungen in der Gesellschaft wahrnimmst?
Habe ich damit überhaupt kein Problem, weil es gibt sicher ganz viel Leute, die zu viel von dem trinken. Ich stelle Genussmittel her. Und sicher ist mein Genussmittel aus Alkohol, aber den sauft man nicht obi, den genießt man. Wenn jemand zu mir kommt, eine große Schnapsverkostung machen, der trinkt 18 bis 20 Sorten. Dazu werden gewisse Lebensmittel gereicht und viele haben am Anfang Respekt und Angst vor der Verkostung. Ich habe gesagt, ihr braucht es gar nicht, ich habe nicht einmal eine Damenspitzel dahinter. Euch geht's gut, wir reden über das Produkt, wir riechen sehr viel und wir genießen am Gaumen, aber keine 4 Cl pro Sorte. Also das sind wirklich nur kleine Schlucke und sie dürfen bei mir bei der Verkostung alles. Sie müssen aber nicht. Sie kriegen zu jeder Sorte ein neues Glas. Manche stellen sie es auch gern auf, weil sie hinterher noch einmal quer verkosten oder quer verriechen wollen. Wie steht das im Zusammenhang mit dem vorigen oder mit dem vorvorigen? Mhm. Also da haben wir schon ganz spannende Geschichten gemacht in der Verkostung. Und da gehe ich auch immer gern auf die Gruppe ein. Es ist jede Verkostung ein bisschen anders. Und wie soll ich sagen, wenn die Leute interessiert sind und nicht voreingenommen sind und sich auf mich einlassen, dann kann was Schönes entstehen.
Mhm, schön. Das heißt, Menschen kommen in Gruppen, können bei dir das Ganze buchen. Genau. Ich habe mir ja sagen lassen, eine deiner Spezialitäten ist die sogenannte Mariage. Genau. Was ist das, worum geht's da und wer heiratet?
Mariage, wie schon gesagt, Hochzeit im Mund. Es gibt spezielle Edelbrandsorten mit speziellen Lebensmitteln, die einfach ganz gut miteinander harmonieren. Und wenn du das falsche Lebensmittel zum falschen Edelbrand kredenzt oder auch verkostest, dann spuckst. Und wenn es gut zusammenpasst, dann kannst du es gut miteinander genießen.
Wie stelle ich mir das vor? Was heißt das? Was passiert da bei dieser Mariage? Erklär uns
probieren
das
mal. Probieren
wir mal was?
Mhm. Probieren wir das mit Speck. Zu Speck passt ganz gut unser Zwetschgenbrand.
Okay. Mit einem Zwetschgenbrand ins Glas.
Ja, also ich habe 8 verschiedene Zwetschgensorten am Hof. Ich habe jede versucht, extra zu maischen und zu brennen. Aber die Hauszwetschgen ist das Nonplusultra, was das ins Glas bringt, das Aroma. Mhm. Da kann man sagen, was man will. Frisch zum Essen, da würde ich mir die Hauszwetschgen nicht aussuchen. Aber zum Brennen nur.
Ist die beste.
Ja,
so.
Genau.
Jetzt erklären wir mal. Wenn
du riechst,
riechen.
Zuerst ein bisschen schwenken, Luft geben und riechen.
Was riechen wir?
Wir riechen ganz angenehme Bitter-Mandelton, also ganz dunkle Kochschokolade. Mhm. Das ist der Stein.
Tatsächlich.
Bei uns wird bewusst mit Stein vergoren und dann beim Brennen bewusst ein Drittel Stein dabei beim Destillieren, weil wir genau diesen Bitter-Mandelton haben möchten. Mhm. Das Schokoladige. Und das kommt auch die Zwetschge ganz gut zur Geltung. Und zuerst probieren wir das solo. Und am Gaumen haben wir dann wieder die Zwetschge. Zuerst die Schokoladige und hinten noch die Zwetschge.
Mhm.
Kannst du das nachvollziehen?
Mhm, absolut.
Ja, dann probieren wir den Speck, den Zerkauen im Mund. Und kurz bevor wir schlucken, nehmen wir einen zweiten Schluck vom Edelbrand dazu, rühren wir der Zunge zweimal um und schlucken das dann gemeinsam. Du wirst den Speck und den Edelbrand noch viel intensiver spüren.
Mhm. Also Sie werden jetzt zeigen, wie wir quasi beim Podcast verkosten. Schade, dass Sie es nicht riechen können. Also Speck hinein.
Mhm.
Mhm. Dann?
Schmalen.
Mhm.
Jetzt hast du hinten am Gaumen noch intensiver schön die Zwetschge, aber auch das Rauchige vom Speck.
Mhm. Unglaublich spannend.
Und es ist angenehm und es brennt nicht, oder?
Überhaupt nicht. Genau das, was mein Thema immer mit den Destillaten ist, habe ich in dieser Form nicht wahrgenommen. Warum ist das so?
Ja, wenn es der gute Schnapsbrenner sei willst, dann musst du gern wegschmeißen können. Und wegschmeißen können die wenigsten Leute.
Was heißt wegschmeißen?
Zuerst beim Destillieren kommt der Vorlauf und zum Schluss kommt der Nachlauf. Wir kosten und genießen da ja nur das Herzstück. Der Vorlauf ist kaum bei einer 100 Liter Maische nur ein Viertel Liter sein, es kann aber 1,5 bis 2 Liter sein, je nachdem, wie gut vergoren und wie sauber gearbeitet geworden ist bei der Maische.
Mhm.
Und das trennen wir nur mit der Nase ab. Also da ist kein Computer, kein anderes Gerät, da riechen wir und irgendwann sagst du, okay, stopp, und jetzt dann ist nicht mehr Nitro, jetzt ist nicht mehr Nagellackentferner, jetzt ist angenehm, jetzt ist das Herzstück da. Mhm. Und das Gleiche ist dann auch beim Nachlauf. Das variiert genauso mit der Qualität, was die Maische drüben im Kessel hat. Und irgendwann sagst du, okay, und jetzt auf einmal schneidet es an wie ein Strich. Es wird muffig, es wird so Richtung Erdkoller. Ein bisschen Schweiß fürs manchmal.
Du hast ja kulinarische, großartige Beschreibung. Also wenn die Schweißfüße kommen, weiß ich, dass der Vorlauf fertig ist.
Ja, nein, das ist der Nachlauf.
Also Nachlauf. Mhm.
Beginnt der Nachlauf nachher.
Das heißt aber auch, wenn du mir das alles beschreibst, du hast dich schon durch alle Stufen und alle Zustände gekostet, um das genau auch herauszuschmecken.
Natürlich.
Mhm. Wie früh fängt man denn als Obsthof-Tochter an, Schnäpse und Destillate zu verkosten? Kannst du dich noch erinnern, als du dein erstes hochprozentiges Glas zu dir genommen hast?
noch viel früher, wie ich angefangen habe zum Abfüllen. Wenn ich die Flaschen da unter die Bieten halte und meine Flaschen fülle, entweicht die Luft. Die Luft kommt direkt in meine Nasen und diese Luft war aromatisiert von dem Edelbrand, der was drinnen war. Und so habe ich immer die geballte Ladung, jedes Mal, wenn ich Marillen oder Kirsche oder Quitte, egal was, gefüllt habe, habe ich immer das Geballte zu meiner Nase gekriegt. Und ich habe mir das eingeprägt, was ist. Und wir haben auch immer sonntags, war das immer üblich, nach dem Mittagessen Blindverkostung. Ich habe nur gerochen, ich durfte noch nicht trinken und der Vati hat halt getrunken. Nicht? Und weil ich alle Flaschen immer gefüllt habe und ich den Geruch überall gekannt habe.
So genau gekannt hast?
Ja. Habe ich da immer 100 Punkte gekriegt.
Großartig. Das heißt, du wurdest sozusagen schon mit deinen Geruchssensoren früh ausgebildet.
Damit Leonie, du heute bei ja.
Wie stelle ich mir denn das alles auf so einem großen Betrieb vor? Die Gestaltung des Familienlebens, der Strukturen. Du hast zwei Kinder, dein Vater hilft mit. Das ist ein kunterbunter Haufen an Menschen. Wie kann man das organisieren, dass alle glücklich sind in ihren Aufgaben und Rollen, dass jeder genug Herausforderung hat, aber nicht zu viel? Und dass du letztendlich die Chefin bleibst, obwohl sich der Papa auch ganz gut auskennt. Wie macht man denn das?
Ja, wie ich übernommen habe, 2010 war das, da haben mich die Leute im Dorf oft gefragt, wie geht's denn oben? Weil sie einen Vati eigentlich als sehr forschen und rechthaberischen und wenn er was gesagt hat oder auf den Tisch gehabt hat, dann war das so, gekannt haben. Das war er aber bei uns daheim nicht. Und das haben sich die Leute oft nicht vorstellen können. Die Beziehung zu meinem Papa kann man sie beschreiben fast wie mit einem guten Freund. Wir reden uns sehr viel aus. Ich glaube, ich verbringe sogar mehr Zeit mit ihm, als wie die Mutti mit ihm und wie ich mit meinem Partner eigentlich, weil wir den ganzen Tag beieinander sind und uns viel ausreden. Ich bin für seine Erfahrungswerte sehr dankbar, aber sogar oft, danke, aber ich will es trotzdem anders machen, weil mir das jetzt so viel kommt und mir das jetzt so passt. Mhm. Und das akzeptiert er auch. Also da ist ja viel Geben und Nehmen. Mhm. Und so ist es auch mit den Kindern und auch mit meinem Partner. Also ich kann nicht nur nehmen, ich muss genauso was geben. Und wir sehen da den Hof so, da kommen alle zusammen, es kommen die Stiefkinder zusammen, meine Kinder zusammen, die Schwiegerkinder zusammen. Wenn der Hut brennt, greifen alle zusammen und hinten nachher sitzen wir gern zusammen bei Flaschen Wein und bei einer guten Jausen und haben auch unseren Spaß oder machen gemeinsame Ausflüge.
Ja. Also die Brennerin trinkt auch Wein, habe ich jetzt herausgehört.
Und gern sogar.
Ja, es wird für eine Steirerin gar nicht anders möglich sein.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen über deine Familienkonstellation. Es ist schon gefallen, Lebenspartner, Stiefkinder, große Familie.
Ja.
Erzähl uns da ein bisschen von deinem Lebensweg. Denn der Mann, mit dem du dein Leben teilst, ist nicht der Vater deiner Kinder.
Nein.
Wie hat sich hier dein Lebensweg gestaltet?
Ja, ich habe den Vater meiner Kinder sehr früh kennengelernt, habe Haus gebaut, wie es halt so war, habe meine Kinder gekriegt und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Und wie es in der Privatwirtschaft üblich ist, was nicht funktioniert von dem trennt man sich und was gut funktioniert, das forciert man. Und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich seit 6,5 Jahren wieder gut liiert bin und er hat auch 2 Buben mitgebracht und die sind ähnlich alt wie meine Kinder, das passt ganz gut und ja.
Wie schwierig ist es, wenn man so ein, es ist ein agrarisches, ein landwirtschaftliches Unternehmen, es ist eine Destillerie. Wie schwierig ist es, wenn man da Patchwork betreibt? Jetzt zum einen soziokulturell, gesellschaftlich, wie wird das angenommen vom Dorf, von der Umgebung, von der Struktur, in der man ist? Und andererseits, wie gestaltet man es selber, damit das gelingt?
Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Obsthof zu tun, sondern die persönliche, private Einstellung. Und was mir noch ganz viel gestärkt hat, die Leute im Dorf, wie sie den Andreas das erste Mal gesehen haben und kennengelernt haben, haben wir gesagt, Michi, ich gratuliere dir. Das ist ein fescher Kampel und der passt gut zu dir und das ist, der ist lieb und der unterstützt dich und der macht genau das, was du brauchst. Und das haben die anderen gemerkt oder noch mehr gemerkt, dass wie ich selber an meiner Ausstrahlung und an meinen Reden und an meinen Touren und wie es mir geht. Die Leute haben ja auch gesehen, wie es mir geht. Nicht? Ich bin ja diesbezüglich ein offenes Buch. Man sieht mir an, wenn es mir gut geht, dann bin ich jubelhochjauchzend und man sieht es mir auch an, wenn es mir nicht so gut geht. Also da mache ich auch keinen Held draus und verheimliche da nichts. Das soll so sein. Wir sind Menschen, da geht es uns ab und zu gut und ab und zu schlecht.
Der Druck auf Österreichs Bäuerinnen und Bauern ist groß. Maschinenring unterstützt mit zwei vom Landwirtschaftsministerium geförderten Projekten. Wissensaustausch bringt neue Agrartechniken und gezielte Schulungen und Happy am Hof bietet Prävention und Unterstützung für die Gesundheit. Mehr auf maschinenring.at und happyamhof.at.
Wie macht man es, dass man dann Patchwork zusammenführt?
Ganz viele Gespräche, ganz viele gemeinsame Zeit miteinander und mir ist es immer wichtig, dass ich so gewisse Punkte habe. So, jetzt haben wir gerade wieder ausgeschrieben in der Familiengruppen zu Ostern, ob es die Leute mit Anhang, also die Kinder mit Anhang, ob es einen Ostersamstag zu Mittag passt, weil am Abend ist schon die erste Osterfeier und Landjugend und wo halt überall jeder dabei ist und auch mitwirken will. Aber wir haben den Ostersamstag zu Mittag geschafft. Wir gehen zusammen Fleischweich, wir tun zusammen Osterjausen essen. Mit Mutti und Vati natürlich auch. Mhm. Auf das freue ich mich schon irrsinnig. Oder auch zu Weihnachten gibt es eine, es muss nicht der 24. sein. Mhm. Es ist halt dann der 27. und da sind wir alle beieinander. Oder es ist auch immer ganz üblich, dass wir am 26. alle zusammen Skifahren fahren. Das ist, also es gibt so gewisse Punkte, was sie dann im Jahr.
Neue Traditionen geschaffen.
Ja, genau. Mhm. Was wir im Jahr alle, was sie nachher schon wissen, okay, jetzt kommt das wieder zu, das haben wir immer alle miteinander gemacht. Mhm. Und das passt so. Traditionen sind gut, auch wenn sie neu sind.
Wie würdest du sagen, bist du als bäuerliche Unternehmerin aufgestellt? Wie sieht man dich? Was bekommst du an Feedback?
Wie sehen mich die anderen? Das weiß ich nicht, das sollte man die anderen fragen. Was kriege ich an Feedback?
Ich fahre dann bei dir durchs Dorf und frage.
Ja, bitte. ich kriege ganz viele Komplimente. Sie haben Bewunderung. Aber natürlich, ich habe nicht nur Gönner, ich habe sicher auch Neider. Nur kenne ich den nicht persönlich. Das kriegt man immer unter 37 Haushecken hinten um irgendwie. Mhm. Aber dann denke ich mir, zuerst ärgert es mich ein bisschen und dann denke ich mir, nein, Neid muss man sich verdienen. Mitleid hat man sowieso. Mhm.
Und diese Gedanken, dieses selbstständige Tun, dieses Werken, immer wieder schauen, Auszeichnungen zu erlangen, ich schaue da hinter dir ganz bewusst, die großen Schnapsfässer tragen alle Medaillen. In Gold, in Silber, gleich mehrfache. Von 2020 bis nach vorne und nach hinten aus allen Jahren. Was ist Ihr Antrieb, so viel zu produzieren, beziehungsweise auch in so hoher Qualität zu produzieren, dass man Auszeichnungen erlangt?
Meine Kunden. Meine Kunden, die kommen zu mir und sie sind Stammkunden. Ich weiß, wie sie ticken, ich weiß, was ihnen schmeckt und was sie haben wollen. Und durch meine Kunden kann ich mein Leben so leben, wie ich es lebe. Mhm. Und ich mag mein Leben ganz gern, genauso wie es ist. Mhm. Und wenn ich meine Kunden nicht hätte, könnte ich meine Rechnungen am Monatsende nicht zahlen. Und wenn ich meine Rechnungen am Monatsende zahlen kann und jedes Jahr ein bisschen was übrig habe für eine kleine Investition, dann glaube ich, habe ich alles richtig gemacht, dann passt es.
Wie definiert sich für dich Erfolg?
Erfolg ist ein glückliches, familiäres Leben, wo alle an einen Tisch zusammenkommen können und miteinander reden können. Mhm. Das ist mein Erfolg.
Was halten deine Kinder von deinem Business, das du betreibst, als Bäuerin, als Unternehmerin, als Schnapsbrennerin?
Ich glaube, die Geschichte, kurz wie der Matthias sich entschieden hat, dass er Silberberg geht, hat die Lisa gesagt, der ist nach einer Hauptschule gegangen. Mama, jetzt geht der Matthias Silberberg. Jetzt ist er im Internat. Und was tun wir, wenn der da unten eine fesche Weinbäuerin kennenlernt und unten in der Südsteiermark bleibt? Soll nicht ich auch Silberberg gehen, damit ich auch die Ausbildung habe? Und die Lisa ist eine geborene Kindergärtnerin. Die, wenn die wo ist, die ist wie ein Magnet. Die zieht alle Kinder an, sie kann das auch so gut. Sie ist da auch ein Wahnsinn. Nachher habe ich gesagt, Lisa, du willst eigentlich Kindergärtnerin werden. Mach einmal den Weg und dann schauen wir schon. Im zweiten Bildungsweg kannst du noch immer alles machen, aber mach das jetzt einmal nicht.
Also die Tochter hat sich schon gesagt, dass der Sohn, der Bruder euch zu einer Weinbäuerin abhanden kommt.
Ja, genau. Also Sennen ist schon, glaube ich, auch alle bewusst, wie wichtig mir der Hof ist.
Und auch Ihnen, dass es weitergeht.
Ja, ne? Genau. Ich glaube, die Geschichte hat mir das irgendwie gezeigt. Mir war das damals, also bis dorthin, gar nicht so bewusst, dass das so verankert ist in den Kindern.
Was ist deine Vision? Was ist dein Ziel mit diesem Betrieb?
Ja, ich habe jetzt noch 1 Hektar verpachtet, den kriege ich nächstes Jahr durch. Heuer pflanzt man 1 Hektar noch neu aus. Nächstes Jahr gestalte ich den Hektar, den ich noch retour kriege, so um, dass er zu meinem Betrieb dazu passt, die fehlenden Sachen noch. Und ja, und wenn ich das gut bewirtschaften kann und das mit meinen Mitarbeitern und mit meiner Familie alles gut sich vereinen lässt und ich auf, ich sage mal, auf einen 10-Stunden-Tag komme, dann passt's für mich. Das ist mein Ziel.
Auf einen 10-Stunden-Tag kommen heißt, wie viele Stunden arbeitest du momentan?
14.
Mhm. Hast du das Gefühl, es ist gesund?
Nein, eben deswegen habe ich den Mitarbeiter.
Mhm.
Und ich will gar nicht, also das Wort Work-Life-Balance, das mag ich sowieso nicht. Und ich rede auch gar nicht von 7-8 Stunden. 10 Stunden passt. Das ist okay, das vertrag mir.
Mhm. Aber du willst quasi ein bisschen Balance-Routine?
Ja, genau. Ich möchte ein bisschen Freizeit. Ich glaube, sonst dann ist es auch nicht, wie soll ich sagen, nicht attraktiv, dass das auch jemand übernimmt. Weil wer will 6 Tage die Woche 14 Stunden hakeln? Das will niemand.
Keinen Tag weg können und immer da sein müssen.
Ja, nein, wir gönnen unsere Urlaube schon und unsere Freizeit. Und das passt schon, ja.
Was wäre ein Zuruf, den du anderen Bäuerinnen machen kannst, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, soll ich den Betrieb übernehmen? Kann ich den auch alleine führen? Kann ich Betriebsführerin sein? Was ist aus deiner Expertise und aus deiner Erfahrung heraus etwas, was du ihnen allen ins Stammbuch schreiben würdest?
Mein Ding war, ich habe ein Land anvertraut gekriegt von meinen Großeltern, von meinen Eltern. Und da ist schon so viel Energie auf der Landwirtschaft eingesteckt geworden und nicht nur eingesteckt geworden, sondern ich finde, dass unser Betrieb so ein Magnetfeld hat, so ganz viel positive Energie. Und nicht, dass ich schuldig bin, meine Vorfahren, aber es ist für mich eine Ehre. Sie haben ganz viel und ganz schwer nach dem Krieg gearbeitet, dass die es alles zusammengehalten haben. Und jetzt dann mit unseren Maschinen und mit unserem Know-how und mit unseren Hilfen, was man rundherum sie annehmen kann und aneignen kann und kreieren kann, ist es ja nur meine Pflicht als Nachkomme, dass sie mit der Landwirtschaft was macht draus und dass mindestens 1-2 Generationen davon leben kann. So müssen wir wieder zurückkommen, dass wir nicht nur Hektar pro Hirn haben, sondern Hirn pro Hektar.
Was treibt dich an, wenn du mit dem Blick hinaus da in deinen Hofladen die vielen Sorten siehst, hier die ausgezeichneten Fässer, rund um den Hof schon wieder die Arbeiten, die dich jeden Tag beschäftigen, bald schon die ersten Früchte wieder hier eingemeischt werden. Was treibt dich an? Warum stehst du jeden Tag in der Früh auf und tust, was du tust?
Momentan ist der perfekte Zeitpunkt im Frühjahr, wenn du beim Baum siehst, wenn jeden Tag die Knospen dicker wird und ausspült und kurz vorm Aufbrechen ist, da fängt wieder Leben an. Der Baum war 2,5 Monate tot ausgeschaut und auf einmal fängt er wieder zum Leben an. Er kriegt den eigenen Blätter, er kriegt den eigenen Trieb und es fängt zum Sprießen und zum Blühen an. Und wenn du da nicht mitgehst als Mensch, dann hast du kein Herz.
Ist dieser Jahreskreislauf, dieser Rhythmus etwas, was dich auch inspiriert in deinem Tun?
Ja, also im Dezember, Jänner ist, wir haben Verkostungen und alles, aber da ist es das persönliche Zurücktreten, das leiser werden und auch darüber nachzudenken, was ist das nächste Jahr, was sind die nächsten 3 Jahre, was sind die nächsten 5 Jahre. Ich habe immer so einen 1-, 3-, 5-, 10-Jahres-Plan, was steht an, privat, Kinder, Ausbildung, auch Betrieb, auch Investitionen, auch Umstrukturierung, neue Ideen, soll man den forcieren oder legt man den an die Schublade? Also es bewegt sich immer was. Wir sind immer in Bewegung, aber ich als Chef sage, okay, diese Bewegung, diese Schublade wird jetzt aufgemacht und wird forciert und wir gehen es an oder sie bleibt an der Schublade.
In der Schublade bleibt auf jeden Fall nicht das Gespräch, das ich mit dir jetzt führen durfte, denn es war begeisternd, es war bewegend und man spürt deine Energie tatsächlich nicht nur bis zu mir herüber, sondern wahrscheinlich auch durchs Mikrofon, dass du vor Ideen übergehst, dass du mit einer Leidenschaft deiner Arbeit nachgehst. Und da möchte ich natürlich an dieser Stelle auch bei dir unseren kurzen Wordrap zum Finale dieses Podcasts mit dir machen und dir ganz kurz knackige Fragen stellen, die du mir bitte knackig beantwortest.
Für einen Joker?
Schauen wir mal.
Okay.
Ich bin.
Die Michi.
Mein Hof in einem Satz.
Mein Hof in einem Satz. Er ist grandios und ein Magnetfeld.
Mein Tiefpunkt.
Mein Tiefpunkt. Wenn es meinen Kindern schlecht geht, dann habe ich einen Tiefpunkt.
Mhm. Mein Mutausbruch.
Mein Mutausbruch. Gleichzeitig auch meinen Kindern. Wenn es mein Umfeld gut geht, dann habe ich Mut für mehrere Schritte.
Mhm.
Dann habe ich Rückendeckung.
Mein Herzensmoment.
Geburten meiner Kinder, aber auch mein neuer Abschnitt mit meinem Lebenspartner.
Mein Antrieb?
Mein Antrieb, ja. Jahreslauf. Im Frühjahr habe ich extrem viel Antrieb und wenn die Früchte da sind, dann läuft's fast von allein.
Dann läuft es fast von allein.
Ja.
Ich sage vielen herzlichen Dank, dass wir hier bei dir in der wunderschönen Steiermark zu Gast sein durften. Und ich weiß auch nicht, wie macht man das jetzt am Schluss, wenn man mit einer Brennerin Adieu sagt und danke fürs Dasein. Stoßt mal an.
Ja, Prost.
Prost und danke fürs Dasein.
Dir hat die Folge gefallen? Die Lebensgeschichte hat dich inspiriert? Dann schick's doch weiter. Wir freuen uns über jedes Like und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann aktiviere die Glocke und du wirst immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Der Podcast der Bauernzeitung Hoftour auf erscheint 14-tägig auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wer die Bäuerinnen nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, findet ergänzende Eindrücke und Einblicke zum Podcast auf den Social-Media-Kanälen und auf bauernzeitung.at.